Die 17-jährige Annika lernt beim Ausgehen den deutlich älteren Hassan kennen. Was Annika zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, am Ende wird sie manipuliert und in der Prostitution ausgebeutet.
Hassan ist ein Loverboy, ein Zuhälter, der junge Frauen in die Zwangsprostitution treibt. Um ihre Opfer zu manipulieren und gefügig zu machen, nutzen Täter wie Hassan ganz gezielt psychologische Mechanismen. Welche das sind, darum geht es jetzt.
Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht ja schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff und mit mir hier ist wie immer die Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia.
Hallo Sarah.
Annika ist 17 Jahre alt. Mit ihrer Familie wohnt sie in Wilhelmsdorf und weil es zu Hause nicht immer einfach ist, verbringt Annika viel Zeit mit ihren FreundInnen. Annika heißt eigentlich anders, aber um sie zu schützen, haben wir für diese Folge ihren Namen geändert. An einem Abend im Jahr 2019 fährt Annika mit Freundinnen nach Hannover zum Feiern. In Hannover lernt die 17-Jährige an diesem Abend Hassan kennen. Hassan ist 32 Jahre alt, also 15 Jahre älter als Annika. Sie und ihre Freundinnen fahren nachts wieder zurück nach Wilhelmsdorf, aber kurze Zeit später kontaktiert Hassan Annika. Er will, dass sie zu ihm nach Hannover kommt. Und Annika fährt zu ihm hin, denn sie ist an Hassan interessiert. Hassan bringt ziemlich schnell das Thema Prostitution zur Sprache. Denn er behauptet, er wolle eine gemeinsame Zukunft mit Annika. Aber dafür müsse sie das nötige Geld verdienen. Um ihr Leben zu zweit zu finanzieren, soll Annika deshalb jetzt Sex gegen Geld anbieten. Hassan hat mittlerweile dafür gesorgt, dass Annika sich in ihn verliebt. Und deshalb sagt sie ja. Lydia, du hast dich mit der Masche von Loverboys, wie Hassan einer ist, ja intensiver beschäftigt. Lass uns mal an diesem Punkt in Annikas Geschichte einmal kurz rauszoomen, um zu gucken, mit welchen Tricks Hassan es innerhalb so kurzer Zeit geschafft hat, Annika in Richtung Zwangsprostitution zu treiben.
Typischerweise beginnt die Manipulation mit etwas, das wir Lovebombing nennen. Das bedeutet, dass das Gegenüber mit Aufmerksamkeit und Zuwendung überschüttet wird. Mhm. Und die Loverboys, die suchen sich typischerweise auch ganz gezielt Personen, bei denen sie den Eindruck haben, dass das besonders schnell emotionale Abhängigkeit aufbauen kann. Sie schauen also nach Menschen, die gerade Schwierigkeiten haben in ihrem Leben, die vielleicht schüchtern, selbstunsicher, lebensunerfahren sind, weil sie durchaus auch explizit sagen, wenn sie sich mal ehrlich zu ihren Handlungen äußern, dass sie eben Menschen suchen, die sehr schnell von ihnen abhängig zu machen sind.
Und dieses Lovebombing, das funktioniert dann, indem die ihren Opfern dann suggerieren, sie seien die eine, sie wollen auf jeden Fall eine Zukunft mit ihr, sowas.
Genau, sie beginnen ganz konkret immer damit, dass sie den Anschein erwecken, sich total für diese eine Person zu interessieren. Sie hören ihr zu, sie fragen nach den Sorgen, tun so, als würden sie unterstützen wollen, ihr helfen wollen und werten sie auch ganz stark auf, sagen ihr, wie großartig sie ist. Also Dinge, die alle Menschen möchten. Alle Menschen möchten ja auch positiv wahrgenommen werden und sie geben diesen Menschen, gerade denjenigen, die gerade in einer schwierigen Situation sind oder eben auch Selbstwertprobleme haben, genau das, wonach sie sich am meisten sehen. Diesen Eindruck, sie hätten da eine seelenverwandte Person gefunden, mit der wirklich eine super glückliche Liebesbeziehung und Zukunft möglich wäre. Das machen sie ganz bewusst so, dass sie diesen Eindruck vermitteln. Also teilweise spielen sie sogar vor, dieselben Interessen, dieselben Überzeugungen, dieselben Zukunftswünsche zu haben, um halt möglichst stark diese Abhängigkeit und diesen Traum von der idealen Liebesbeziehung dann auch aufzubauen.
Lovebombing ist ja eine Strategie, die nicht nur vorkommt, wenn Täter ihre Opfer in die Zwangsprostitution treiben wollen, sondern auch in anderen durchaus dysfunktionalen Beziehungen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass Svenja Beck in der Folge zum Thema häusliche Gewalt auch erzählt hat, dass ihr Ex-Partner diese Strategie angewendet hat, um sie zu halten. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte von Svenja ausgegangen ist, dann hört auch gerne in die Podcast-Folge von Mitte Juli rein. Allerdings muss man beim Thema Lovebombing auch einmal unterscheiden, das ist nicht dasselbe wie vielleicht so eine anfängliche starke Verliebtheit. Denn es kann ja auch sein, dass in durchaus funktionalen Beziehungen am Anfang so ein Überschütten mit Liebe vorkommt und das jetzt nicht eine böse Intention hat, sondern das einfach ist, weil da zwei Personen einfach sehr, sehr verliebt sind. So. Aber die Intention beim Lovebombing, die ist ja eine ganz andere.
Das ist eben schwer zu erkennen, weil das Verhalten durchaus bei Verliebten ganz, ganz ähnlich aussehen kann. Und wichtig ist sicherlich, dass die Menschen, die das als Strategie einsetzen, sich durchaus im Klaren darüber sind, dass es eine Strategie ist, die ein Ziel verfolgt. Mhm. Und dieses Ziel ist, die andere Person durch Abhängigkeit dann zu Dingen zu zwingen, die dieser Mensch eigentlich nicht tun möchte. Das gibt es auch in anderen Kontexten, beispielsweise beim Love-Scamming, wo Menschen dann im Internet zu anderen Liebesbeziehungen ganz gezielt herstellen, damit diese Menschen, die dann verliebt sind, dann Geld überweisen. Mhm. Und deswegen wäre so ein Beispiel, wenn sehr schnell, sehr intensiv eine ganz starke Verliebtheit aufgebaut wird und dann der Punkt kommt, wo plötzlich Forderungen kommen. Und diese Forderungen sind dann etwas, wo die Person, die verliebt ist, eigentlich merkt, das möchte ich gar nicht. Und nein, das will ich gar nicht jetzt tun. Und ich fühle mich jetzt gedrängt. Mhm. Und dann merkt, ich habe aber den Eindruck, ich muss das jetzt tun, weil ich will ja diesen Menschen nicht verlieren. Das ist der Punkt, an dem ganz klar man sich Hilfe suchen sollte. Egal, ob man jetzt dazu genötigt wird, zum Beispiel hohe Geldsummen, die man gespart hat, einer Person zu übergeben oder eben andere Dinge zu tun. Und bei der Loverboy-Methode geht es dann darum, dass dann wirklich der Druck erzeugt wird, dass diese Person der Prostitution nachgehen soll, um dann das Geld diesem Loverboy auszuhändigen.
Und genau das ist in Annikas Fall ja passiert. Also Hassan suggeriert ihr gegenüber ja die gesamte Verantwortung dafür, dass es diese tolle gemeinsame Zukunft geben kann. Die würde an Annika hängen und ihr Verhalten würde damit darüber entscheiden, ob sie dieses gemeinsame Leben mit ihm haben kann oder eben nicht.
Das ist auch so perfide an der Methode, dass zu der Methode gehört die Illusion, es handele sich um eine freiwillige Entscheidung. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Die Loverboys nutzen ja bewusst Manipulationsstrategien und wissen, dass zu dem Zeitpunkt schon so eine Abhängigkeit besteht, dass sie wissen, dass das Gegenüber auf Druck hin das tun wird, was sie fordern. Und trotzdem suggerieren sie, es sei eine freie Entscheidung, um dann auch im Nachhinein der Person das vorwerfen zu können. Und dann sagen sie typischerweise ja auch, ich habe dir doch gesagt, du kannst das entscheiden. Mhm. Aber sie wissen genau, sie haben eine Abhängigkeit erzeugt, auf Grundlage derer diese Person keine freie Entscheidung mehr zu treffen in der Lage ist.
In Annikas Fall ist es jetzt so, dass Hassan sie mithilfe dieses gemeinsamen Traums, den er da aufgebaut hat, bereits dazu bekommt, sich für ihn zu prostituieren. Es gibt aber ja auch Notlagen, die Loverboys gerne mal ausnutzen, um ihre Opfer eben gefügig zu machen. Das sind ja auch alles sehr, sehr starke Warnsignale. Also auch das, was du gerade gesagt hast zum Thema Liebesbeweise erbringen müssen. Also wenn du mich liebst, dann machst du das und das. Das sind ja auch alles Punkte, an denen man eigentlich davor warnen muss, beziehungsweise darauf hinweisen muss, in einer funktionalen Beziehung sollten solche Erpressungen und solche Ultimaten eigentlich nicht vorkommen. Bei Annika können wir jetzt annehmen, dass sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Geschichte schon eine emotionale Abhängigkeit von Hassan entwickelt. Und sie hat ja Hassans Vorschlag, sich zu prostituieren, um eben für die beiden Geld zu verdienen, vermeintlich. Diesem Vorschlag hat sie schon zugestimmt. Damit Annika sich jetzt für ihn prostituiert, macht Hassan also Fotos von ihr in Reizwäsche. Er bewirbt Annika außerdem auf Sexwebsites und mietet ein Zimmer für sie an. Ich finde es an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu betonen, Annika ist zu diesem Zeitpunkt immer noch 17 Jahre alt, also immer noch minderjährig. Als Annika jetzt das erste Mal Sex mit einem Freier haben soll, hat Annika Angst. Um sie trotzdem dazu zu kriegen, Sex gegen Geld zu haben, gibt Hassan ihr Kokain. Hassan fährt jetzt fort, indem er Annika immer weiter versucht zu kontrollieren. Statt ihres alten Handys gibt er ihr zum Beispiel ein Handy, das er mit einer Tracking-Software ausgestattet hat. Und deshalb weiß er jetzt immer, wo Annika sich aufhält. Er verbietet ihr außerdem den Kontakt zu ihrer Familie und zu ihren FreundInnen. Und außerdem vermittelt er ihre Aufträge. Das Zimmer, in dem Annika ihre Freier empfängt, das darf sie nur mit Hassans Erlaubnis verlassen. Pro Tag verdient sie so mehr als 1000 Euro und den größten Teil ihrer Einnahmen, den muss sie immer an Hassan abgeben. Ja, er übernimmt diese Kontrolle ja in allen Bereichen. Also er reglementiert ihre Kommunikation. Dann ist er derjenige, der die Termine mit Freiern verabredet. Das heißt, auch da hat Annika keine Kontrolle drüber. Und er streicht eben den Großteil der Einnahmen ein, den sie verdient hat. Über diese Kontrolle von Annikas Kommunikationsverhalten hinaus schüchtert er außerdem auch Teile von ihrem Umfeld ein, was ja auch wieder dazu dient, wie du es gerade gesagt hast, zu kontrollieren, dass ihr da niemand helfen kann und dass auch von der anderen Seite keine Kontaktaufnahme am besten erfolgt. Also Annika kann sich nicht bei ihren Freundinnen und ihrer Familie melden, weil Hassan ihre Kommunikation kontrolliert. Und auf der anderen Seite schüchtert er eben auch dieses Umfeld ein, damit die das am besten gar nicht erst versuchen.
Auch das eine Person versucht, Kontakte zu kontrollieren und Kontakte auch zu verbieten, ist etwas, was auf gar keinen Fall in irgendeiner Form von gesunder Partnerschaft geschehen darf. Mhm. Also selbst wenn Personen nicht die Loverboy-Methode anwenden, würde in einer gesunden Partnerschaft niemals eine Person sagen, die und die Person, mit der darfst du keinen Kontakt haben und ich will immer wissen, mit wem du redest und was du machst. Das sind alles Verhaltensweisen, die auf gar keinen Fall zu tolerieren sind in Partnerschaften.
Annika versucht an mehreren Stellen, einen Ausweg aus dieser Kontrolle zu finden. Aber als sie sich zum Beispiel mal mit einer Freundin zum Feiern trifft, findet Hassan sie trotzdem. Er schlägt sie und droht ihr weitere Gewalt an. Trotz seiner Kontrolle versucht Annika, sich zu befreien. Sie nimmt immer wieder auch heimlich Kontakt zu Freundinnen auf und ist einmal auch eine Zeit lang nicht in Hannover. Aber Hassan lässt sie nicht gehen. Er droht ihr immer wieder Gewalt an und wirkt auch auf sie ein. Und aus emotionaler Abhängigkeit und vielleicht auch aus Angst kehrt Annika dann immer wieder zu ihm zurück. Im Sommer 2019, 4 Monate nach ihrem Kennenlernen, prostituiert Annika sich immer noch für Hassan, viele Stunden am Tag, fast ohne Pausen. Weil sie selbst ja immer noch minderjährig ist, sie ist immer noch 17, hat sie sich mittlerweile mit dem Ausweis einer Freundin illegal eine Anmeldebescheinigung für Prostituierte, einen sogenannten Hurenpass, besorgt. Damit kann sie jetzt auch in Bordellen anschaffen gehen. Und Hassan schickt jetzt die 17-jährige Annika in Bordelle in ganz Deutschland. Er verbietet ihr aber weiterhin, mit anderen Personen über ihre Situation zu sprechen.
Es macht total Sinn, dass er ihr verbietet, auch mit anderen Frauen zu sprechen, die Prostitution ausüben, denn ihm ist offensichtlich klar, sie könnte ja auch ins Gespräch kommen mit Frauen, die tatsächlich aus eigenem Willen heraus für sich auf diese Art Geld verdienen, und solche Frauen könnten Annika klar machen, in was für einer Situation sie ist und dass sie sich Hilfe holen sollte, damit Hassan sie nicht weiter ausbeutet.
Und stattdessen baut er aber halt diese Drohkulisse auf und suggeriert Annika, dass er halt immer rausfinden würde, wenn sie mit anderen spricht, und dass das eh immer wieder zu ihm zurückkommen würde, auch wenn sie sich in anderen Städten aufhält und dort arbeitet. Inzwischen hat Hassan Annika auch seine eigentliche Partnerin vorgestellt. Annika wohnt mittlerweile bei Hassan und seiner Partnerin in der Wohnung. Respektiert wird sie von Hassan immer noch nicht. Sobald Annika was tut, was Hassan nicht gefällt, schüchtert er sie ein. Und als sie sich trennen will, bedroht er sie mit einem Messer.
Ich kann aus der Arbeitserfahrung auch mit Männern, die unter anderem in ihrem, man kann sagen, Portfolio krimineller Aktivitäten auch die Anwendung der Loverboy-Methode mit genutzt haben, da kann ich sagen, dass diese Männer, wenn sie dann mal ehrlich sich äußern zu ihrer eigenen Haltung, was sie da eigentlich machen und wie sie auch den Opfern gegenüber empfinden, dann haben die ganz viele Rationalisierung. Also ganz oft sagen die, ja, wenn Leute sich dann so manipulieren lassen, selber schuld. Also sie machen ganz viel Victim Blaming. Sie sagen halt auch, dass sie selber ja auch sehr viel Zeit investieren würden. Das ist dann ganz besonders unglaublich, dass also manche von denen sogar sagen, ja, das ist ja total anstrengend. Man muss die ja ständig dann anrufen und die weiter emotional abhängig halten. Einer hat gesagt, das ist regelrechter Stress für mich gewesen, die ganze Zeit mit diesen Frauen zu telefonieren.
Wow.
Also geradezu fast selbstmitleidig sagen die, dass sie ja auch als Arbeit betrachten, die emotionale Abhängigkeit aufrechtzuerhalten. Typischerweise sehr, sehr egozentrisch, persönlichkeitsstrukturierte Männer, die dann entsprechend natürlich Ausreden haben, aber letztendlich hauptsächlich an ihre eigenen Bedürfnisse denken, wie man ja an den Handlungen auch sehr, sehr deutlich erkennt.
Diese ganze Dynamik, die ist ja eine, die, wenn man mal ein bisschen zurückguckt, auch eigentlich schon total lange angewendet wird, oder? Also so ganz fremd kommt einem das leider nicht vor.
Das ist auch sehr spannend, dass wirklich die Methode an sich offenbar schon, solange Menschen existieren, angewandt wurde. Ich habe mich auch mit unterschiedlichen historischen Beispielen für die Loverboy-Methode beschäftigt und in diesem Zuge auch einen Dokumentarfilm gesehen. Da ich in Köln lebe, war es naheliegend. Dieser Film heißt nämlich Wir waren das Milieu, Kölsche Geschichten, und er handelt von Zuhältern, die in den 60ern, 70ern und 80ern eben hier in Köln aktiv waren. Und diese Männer berichten in dieser Dokumentation wie sie eben damals diese Methode angewandt haben, ohne dass sie es so genannt haben. Aber das, was sie schildern, was sie gemacht haben, ist exakt das, was wir heute die Loverboy-Methode nennen. Mhm. Und sogar wenn man noch weiter in der Geschichte zurückschaut, beispielsweise in der Zeit, als viele Menschen aus Europa in die USA übergesiedelt sind, beispielsweise weil in Europa Hungersnöte herrschten, da wurde in den USA explizit davor gewarnt, dass junge Frauen eben abhängig gemacht würden durch vermeintliche Liebesbeziehungen, um dann eben dort auch zur Prostitution gezwungen zu werden. Also man sieht so viele historische Beispiele für die Anwendung genau dieser Methode.
Das ist ja insofern einfach eine wahnsinnig perfide Masche, weil die Täter einfach auf allen möglichen Ebenen dafür sorgen, dass ihre Opfer eigentlich quasi keine Handlungsfähigkeit mehr haben. Also wenn wir mal einmal zusammenfassen, was wir jetzt gerade über Annikas Geschichte schon wissen, es wird eine emotionale Abhängigkeit aufgebaut, sie wird sozial isoliert, ihr Umfeld wird eingeschüchtert, Hassan kontrolliert alle möglichen Aspekte ihres Lebens und suggeriert ihr auch die ganze Zeit, ich weiß, was du tust, auch wenn ich nicht da bin, weiß ich, was du tust. Und wenn Annika dann versucht, da auszubrechen, dann muss sie damit rechnen, dass Hassan ihr Gewalt antut. Also das, was sie in dieser Situation tun kann, ist ja zu diesem Zeitpunkt wahnsinnig eingeschränkt.
Das ist genau die vermeintlich ausweglose Situation, in die Loverboys ja auch ganz bewusst ihre Opfer drängen. Und wenn die betroffenen Frauen immer mehr realisieren, dass das eine Ausbeutungsmethode ist, dass da ein System dahinter steckt und dass es nicht besser werden wird, dann setzt ja auch ganz viel Scham und Verzweiflung ein und sie wissen gar nicht, wem sie sich anvertrauen sollen. Und ganz häufig spielt auch noch diese Ambivalenz eine Rolle, die auch bei gewaltvollen Beziehungen eine Rolle spielen kann, dass diese Frauen dann einerseits merken, dass sie nicht so leben wollen und andererseits trotzdem diese Abhängigkeit sie immer noch irgendwie dazu bringt, diesen Mann nicht verlieren zu wollen. Das kann eine ganz schreckliche Ambivalenz sein, in der sie dann sich emotional befinden und gleichzeitig eben die Scham, zu irgendeiner Person zu gehen und zu sagen, ich brauche Hilfe und ich bin in einer offenbar ausweglosen Situation und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.
Während ja sich der Täter wahnsinnig an ihr bereichert.
Ja.
Annika verdient pro Tag teils mehr als 1000 Euro, aber dadurch, dass dieses Geld natürlich dann halt eingestrichen wird von Hassan, werden auch dadurch ja bewusst die Möglichkeiten für sie, sich Hilfe zu suchen oder eine eigene Wohnung zu nehmen oder sich irgendwie zu entfernen aus dieser Dynamik, werden bewusst erschwert.
Ja, durch die Tatsache, dass das komplette Geld ja auch dann einbehalten wird und diese Loverboys dann auch typischerweise sagen, dass sie ja dann was kaufen würden, wenn die Frau was bräuchte. Und behaupten, sie würden das Geld verwalten, nennen einige von ihnen es dann. Dadurch wissen sie natürlich auch, dass die Frau überhaupt keine finanziellen Mittel hat, um eben auch irgendwie für sich selbst erstmal Abstand zu schaffen, sich eben eine eigene Wohnung zu nehmen und irgendwie auch räumliche Distanz zu schaffen.
Im September 2019 wird Hassan verhaftet. Die Polizei hatte Annikas Handy abgehört und dabei unter anderem gehört, wie Hassan ihr gedroht hat. Vermutlich deshalb gibt es am frühen Morgen des 17. September 2019 eine Hausdurchsuchung und die Polizei nimmt Hassan in seiner Wohnung fest. 2020 wird Hassan am Landgericht Hannover angeklagt. Während der Verhandlung stellt sich raus, Annika war nicht Hassans einziges Opfer.
Die Loverboy-Methode lernen diejenigen, die dann als Loverboys aktiv sind, ganz häufig dadurch, dass sie diese Methode irgendwo beobachten. Beispielsweise bei anderen Männern, die die anwenden. Und das war auch früher schon so, nämlich in dieser Dokumentation über das Kölner Rotlichtmilieu der 60er bis 80er. Da haben auch einige der Personen erzählt, wie sie sich an den älteren Kriminellen orientiert haben, was die machen und sich das abgeguckt haben. Und die haben auch alle gesagt, dass sie mehrere Frauen parallel auch abhängig gemacht und gehalten haben, weil das natürlich für sie finanziell die effizienteste Anwendung dieser Methode war. Man sieht sowohl in dieser Dokumentation aus Köln, als auch in anderen Dokumentationen über das Thema aus verschiedenen Regionen der Welt und auch in verschiedenen Zeiten spielend, dass diese Loverboys eben, wenn sie mehrere Frauen parallel abhängig machen, was viele von ihnen tun, dass sie dann irgendwann sogar den einzelnen Frauen das sagen und jeder Einzelnen aber den Eindruck geben, dass dadurch, dass auch andere Frauen für diesen Mann Geld verdienen, diese Frau dann zum Beispiel früher aufhören könnte mit der Tätigkeit oder dass das dann für den gemeinsamen Traum ja auch was bringt, wenn auch andere Frauen ihm Geld geben. Da gibt es also verschiedene Varianten, mit denen sie dann sogar irgendwann transparent machen können, dass sie diese Methode bei mehreren Frauen anwenden und trotzdem jede einzelne Frau davon überzeugen, dass genau diese Frau die wichtigste sei.
Während Hassans Gerichtsprozess geschieht dann eine Szene, die, wie ich finde, diese Macht, die er immer noch über Annika hat, trotz des Gerichtsverfahrens und allem, was er ihr davor angetan hat, nochmal auf eine sehr, sehr bestürzende Weise aufzeigt. Denn Hassan macht Annika vor Gericht einen Antrag und Annika sagt ja. Annika ist mittlerweile seit mehr als einem Jahr in der Macht von Hassan. Sie hat für ihn angeschafft und, um ihre Situation zu ertragen, Kokain genommen, das Hassan ihr gegeben hat. Lydia, wie ist jetzt dieser Antrag von Hassans Seite einzuordnen und warum reagiert Annika vermutlich so?
Bei solchen hochmanipulativen Männern wie ihm ist sehr offensichtlich, dass das mit größter Wahrscheinlichkeit eine Strategie war, damit Annika einerseits wieder in die emotionale Abhängigkeit verfallen sollte, dadurch, dass sie glaubte, er würde ja jetzt eine vermeintliche Verbindlichkeit in dieser Beziehung herstellen. Mhm. Und gleichzeitig hat das auch juristisch einen Vorteil, weil sie als Verlobte dann auch verweigern kann, gegen ihn auszusagen. Mhm. Und ich kenne das auch durchaus von Männern, mit denen ich dann gearbeitet habe, von Gewaltstraftätern, dass die dann auch ganz schnell plötzlich von meine Verlobte sprachen,
ja.
Damit die dann nicht mehr aussagen würde.
Die Aussage als Zeugin vor Gericht verweigert Annika also nun. Auch ihre vorher getätigte Aussage, in der sie Hassan belastet hat, will sie zurückziehen. Das Gericht schätzt Hassans Antrag aber, Lydia, genau wie du es gerade gesagt hast, als Taktik ein und beruft sich auf die Aussage, die Annika vorher, also vor dem Antrag, zu Protokoll gegeben hatte. Im Prozess kann nicht zweifelsfrei bewiesen werden, ob Hassan wusste, dass Annika minderjährig war. Hassan wird schließlich im September 2020 verurteilt, und zwar wegen schwerer Zwangsprostitution in Tateinheit mit ausbeuterischer und dirigistischer Zuhälterei und mit vorsätzlicher Körperverletzung in 3 Fällen. Ausbeuterische und dirigistische Zuhälterei, musste ich selber einmal nachgucken, wo die Unterschiede sind und was genau das bedeutet. Das heißt, dass Hassan seine Opfer für seinen eigenen finanziellen Vorteil ausgebeutet hat und dass er dabei auch stark kontrollierend und weisungsgebend war. Hassan wird außerdem wegen versuchter schwerer Zwangsprostitution, verschiedener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffenrecht verurteilt. Seine Gesamtfreiheitsstrafe beträgt 4 Jahre und 3 Monate und das Geld, das Annika für Hassan verdient hat, 42.155 Euro, das wird eingezogen. Annika, das berichtet ihr Anwalt, arbeitet mittlerweile für einen anderen Mann als Prostituierte.
Die beste Möglichkeit, sich vor der Loverboy-Methode zu schützen, ist die, diese Methode zu kennen und deswegen auch rechtzeitig zu erkennen. Und es gibt einen Film, der das Ganze auch nochmal sehr, sehr eindrücklich zeigt. Das ist ein deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2017 mit dem Titel Ich gehöre ihm. Und darin wird eine fiktive Geschichte erzählt, die aber basiert auf den realen Erkenntnissen über die Loverboy-Methode. Und hier wird gezeigt, wie ein 15-jähriges Mädchen dann eben genau so abhängig gemacht wird und genau in diese Ausweglosigkeit getrieben wird von einem Loverboy.
Ich muss sagen, ich kannte diese Loverboy-Masche zwar schon vor dieser Folge, aber ich fand es jetzt nochmal wirklich bestürzend zu sehen, in welcher kurzen Zeit und mit welcher Intensität diese Loverboys es schaffen, ihre Opfer wie Annika da so krass in ihre Kontrolle zu bringen, dass ich es am Ende auch überhaupt nicht verwunderlich finde, warum Annika dann Hassans Antrag angenommen hat und dem zugestimmt hat vor Gericht, weil einfach diese vermeintliche Ausweglosigkeit und diese emotionale Abhängigkeit von dieser anderen Person in diesem Moment dann wahrscheinlich einfach so doll gewogen haben.
Das ist auch ganz wichtig, um es zu verstehen. Mhm. Denn von außen können sich Menschen kaum vorstellen, was das für ein enormer psychischer Druck und was für eine starke Abhängigkeit das ist, die dann das Verhalten der Menschen auch bestimmt, die dieser Loverboy-Methode zum Opfer fallen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es unterschiedliche Hilfen braucht, damit ein Mensch aus dieser Abhängigkeit herauskommen kann. Mhm. Und besonders wichtig ist, dass es Unterstützung gibt. Und es gibt sowohl natürlich private Möglichkeiten, beispielsweise selbst wenn Kontakte dann abgebrochen wurden, weil der Loverboy das auch so wollte, dass man sich doch an Menschen von früher wendet, die mal wichtig waren und hoffentlich dann auch Unterstützung bekommt und sagt, boah, ich bin in einer schwierigen Situation, ich muss mal reden, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll oder mir geht's einfach schlecht und ich muss mal einfach loswerden, wie es mir geht. Und dann sollten andere Menschen auch da sein für die Person und ihr sagen, hey, ich bin für dich da und ich helfe dir, dass es dir besser geht. Sag mir einfach, ne, in welcher Lage du bist. Und wichtig ist auch, dass wenn man mit so einer Person verwandt ist oder befreundet ist und denkt, boah, ich glaube, die ist jetzt so einer Loverboy-Methode vielleicht jetzt schon zum Opfer gefallen oder ist gerade dabei, dass man sich dann auch an Beratungsstellen wenden kann. Mhm. Es gibt inzwischen professionelle Beratungsangebote, die sowohl Betroffenen als auch Angehörigen von Betroffenen dann zur Seite stehen und auch sagen, was man machen kann, wie man vorgehen kann. Und es ist eben ganz wichtig, einerseits muss der Kontakt zu dem Loverboy abgebrochen werden, aber an der Stelle setzt häufig auch dann diese Ambivalenz ein, dass die Opfer trotzdem noch nicht von dieser emotionalen Abhängigkeit los sind und ein Teil von ihnen sich den Kontakt wieder wünscht. Und dann ist es ganz wichtig, dass eben andere Menschen da sind und unterstützen und die Person nicht allein lassen, um ihr zu helfen, diese emotionale Abhängigkeit auch zu überwinden.
Ja, wir haben euch solche Hilfsstellen auch nochmal in den Shownotes verlinkt, denn es ist uns ganz wichtig, einmal zu signalisieren, es ist möglich, da rauszukommen. Es ist schwer, aber es ist möglich. Wenn euch interessiert, wie ein ehemaliges Loverboy-Opfer über ihre Erfahrungen spricht, dann schaut euch gerne auch die Der Fall YouTube-Folge dazu an. Die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und schaut außerdem gerne auch in die aktuelle Folge von Der Fall auf YouTube rein. Darin geht Hannah der Brandkatastrophe in einer Textilfabrik in Karachi auf den Grund.
Hier im Podcast sprechen Sarah und ich beim nächsten Mal über sexuelle Gewalt und Tötungsfantasien. Wann werden sie gefährlich und wie kann ein Mensch lernen, mit solchen Fantasien zu leben?
Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen Lydia und ich uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Das war für mich jetzt eine total interessante Folge, weil wir ein mir schon bekanntes Thema nochmal sehr intensiv und detailliert beleuchtet haben und mir dadurch auch nochmal einige Machtdynamiken klarer geworden sind. Danke dir, Lydia, und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, danke und tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics
und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses wie stichten wir jetzt
raus? Eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.